Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Euer Promi-Talk mit Katrin Müller-Hohenstein.
Guten Morgen euch allen. Wir frühstücken heute mit einem Schauspieler aus Bayern, den man aus vielen Fernsehproduktionen kennt, aber vor allem als Toni. Seit 5 Jahren ist er Toni, männlich, Hebamme in der ARD. Leo Reisinger, guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
So, wie war das jetzt noch? Immer schön ruhig weiteratmen, oder?
Das wurde mir so gesagt, ja. Das habe ich natürlich auch erfahren dürfen. Ich habe ja 3 Kinder, die meine Frau zur Welt bringen durfte. Und ich konnte mich dann noch so ganz vage daran erinnern, ja.
Gut, also dann atmen wir schön ruhig weiter, tief einatmen. Und ich freue mich trotzdem, dass du da bist.
Freut mich auch sehr.
Leo, erstmal zu dir selber. Du bist aufgewachsen in Otterfing. Der Thomas Müller wohnt da, gell?
Der Thomas Müller wohnt bei uns um die Ecke, ja.
Nein! Und triffst ihn hin und wieder?
Immer, wir gehen immer Fußball spielen und so, und ich sag dann, wie er spielen soll, und sag dann, du, da ein bisschen mehr links, rechts. Und
willst du mich verarschen?
Nein, das war natürlich ein Spaß.
Ach so, das war
natürlich
ein Spaß.
Nein.
Nein, aber hast du ihn schon mal gesehen?
Ich habe ihn schon mal gesehen, und ich muss natürlich dazu gestehen, ich glaube, da denken viele so, dass der Thomas Müller einfach eine Ikone, ein Spieler ist, wie ihn sich die Bayern wünschen, weil wir sind ja damals in den 70er Jahren, also wir, der FC Bayern, ist ja eben mit lauter Münchner Originalen wurden die erfolgreich auf der ganzen Welt. Und es würden sich, glaube ich, viele, unter anderem ich, auch heute noch wünschen, dass mehrere Thomas Müllers von der Mentalität und auch von der Regionalität draußen in der Allianz Arena ihr Bestes geben.
Ja, das ist schon ein super Typ. Und das ist aber schon eher auch eine ländliche Gegend da draußen, auch wenn München nicht weit ist. Wie war denn die Welt vom kleinen Leo damals?
Ich bin sehr behütet aufgewachsen. Ich habe 2 ältere Geschwister und einen irrsinnig großen Freundeskreis heute noch. Ich war im Trachtenverein, übrigens lustigerweise mit der Hanna Herzsprung habe ich getanzt.
Das wird ja immer besser hier.
Ja, es war wirklich sehr witzig. Also ich habe vor kurzem auch den Bernd getroffen und musste ihm ein altes Foto zeigen. Und irgendwann ergibt sich noch die Möglichkeit, wo ich die Hanna auch mal persönlich treffe. Das ist jetzt wirklich seit der Kindheit, also fast 40 Jahre ist das her. Aber irgendwann laufe ich über den Weg und dann werde ich sie herzen.
Ja.
Ja.
Na,
genau.
Toll.
Also nochmal darauf zurückzukommen, war eine sehr schöne Kindheit mit Fußballspielen, Trachtenverein, Klavierunterricht. Und da wurde mehr oder weniger das Fundament gesät zu meiner heutigen Tätigkeit. Und ich bin total glücklich darüber, dass ich Eltern hatte, die nicht dieses typische Schulsystem mir vorgaben, du bist nur gut, wenn du in Mathe gut bist oder in Deutsch gut bist, und du bist ein Depp, wenn du nur in Kunst oder in Sport gut bist. Ich finde, das ist noch das Denken der alten Welt, und bin sehr dankbar, dass meine Eltern mich da schon mir das Vertrauen gaben, mich in die neue Welt hineinzulassen oder der neuen Welt zu vertrauen, und das gebe ich auch mit meiner Frau an unsere Kinder weiter.
Du bist Schauspieler, klar, aber auch Musiker, hast eine Liveband, du hast viele Jahre auf dem Oktoberfest gekellnert, du hast eine Schreinerlehre gemacht, als Skilehrer gearbeitet, zusammen mit deiner Frau, die du im Robinson Club kennengelernt hast, wo ihr beide Amateure wart. Habe ich was vergessen?
Naja, Gemüsehändler war ich auch noch oder so, ja, aber das ist schon ganz, das ist eh schon viel, schon genug.
Ja, ja, also diese Schreinerlehre vor der Schauspielschule, war das aus der Abteilung jetzt erstmal was Gescheites machen?
Absolut.
Okay, kannst du heute einen schönen Schrank bauen?
Könnte ich, wenn ich die Werkzeuge da hätte. Und ich muss dazu sagen, die Schreinerlehre hat dazu gedient, weil sie hat mir, ich verstehe mich mit meinem Chef sehr, sehr, sehr gut, aber sie hat mir nicht immer Spaß gemacht. Warum? Weil es war eine Bauschreinerei und ich bin halt dann doch eher der Künstler. Und in der Früh bei Minusgraden auf der Baustelle zu stehen, naja, das ist jetzt für einen Künstler, sage ich mal, nicht ganz so erfüllend. Muss aber dazu sagen, es hat mir geholfen, auch mal was durchzuziehen, wenn es einem nicht so passt, auch über eine längere Zeit. Und das macht einen sehr stark.
Sich durchzubeißen, genau. Über die Zeit als Wiesenkellner möchte ich später noch ausführlicher mit dir sprechen. Erstmal der Animateur im Robinson Club. Wo war das? Was hast du da gemacht?
Ich habe angefangen in der Schweiz. Da war ich Mountainbike Guide. Danach war ich Snowboardlehrer. Und danach begann ja die Schauspielschule. Und dann habe ich aber immer wieder in der Jugendanimation gearbeitet, durfte dann mein Wissen aus der Schauspielschule in den Jugendshows ausprobieren. Und da habe ich viele Erfahrungen gesammelt im Umgang mit Menschen. Danach waren wir lang in Griechenland und in der Türkei und auf den Malediven, in Österreich. Eigentlich waren wir fast überall.
toll. Da hast du deine Frau kennengelernt. Das war wahrscheinlich dein wichtigster Job bislang, oder?
Da habe ich Glück gehabt. Ich habe mit der Mareike wirklich Glück gehabt, ja. Wir haben drei tolle Kinder. Ich habe eine sehr, sehr schöne Frau, innerlich und äußerlich. Und das ist mir einfach wichtig. Da habe ich, man hat immer seine Struggles. Also das braucht man keine erzählen, der die nicht hat. Aber wir haben einen guten Umgang, um uns zu synchronisieren. Also es ist nicht Apple und Windows, sondern wir sind Apple und Apple oder Windows und Windows.
20 Jahre lang hast du auf der Wiesn gekellnert, eine Ausbildung zum Schreiner gemacht, warst mal Animateur und bis heute noch Musiker. Das ist ein unglaublicher Erfahrungsschatz, aus dem du da zählen kannst. Kannst du da auch als Schauspieler von profitieren?
Ich habe zum Beispiel damals den Wiesentatort gespielt und da müssten mir dann so Maskrüge durch die Reihen schleppen und einige Schauspielkollegen oder Statisten, die konnten das nicht und mir musste man es nicht beibringen. Ja. Und da habe ich natürlich, meine Casterin hat damals gesagt, also die hat zum Regisseur gesagt, den nimmst oder keinen anderen, weil wenn der das nicht kann, wer soll das dann können? Und ich hoffe, ich habe es auch noch einigermaßen ordentlich gespielt und nicht nur die Maskrüge getragen.
Ach, ja. Bestimmt.
Also um die Frage zu beantworten, jeder Beruf, ich bin ja wirklich ein bunter Hund. Irgendwann mal kam einer zu mir und sagte, ha, da kommt er wieder, der Vielfarbige. Das habe ich dann erst im Nachhinein begriffen, was er damit meint. Aber das hilft mir natürlich schon sehr, weil diese ganze Expertise ich irgendwo meistens unterbewusst in mein Spiel mit einfließen lasse. Und das wurde mir auch mal, das möchte ich erwähnen, da war ich echt sehr dankbar, stolz, wie man das auch immer sagt. Und zwar, es gibt eine Schauspieltrainerin, die heißt Ivana Schabak, bei der habe ich mal ein Training machen dürfen. Das ist eine ganz Bekannte, die hat so Brad Pitt ausgebildet und weiß der Teufel. Und ja, die macht hier immer in München wieder Schauspielausbildungen. Die hat mir was ganz Tolles, hat die mir in ihr Buch geschrieben, also eine Widmung, hat gesagt, Leo, vertrau auf deine Impulse. Du hast alles. Du musst nur auf deine Impulse vertrauen. Und da war ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil das mich in meinem Gefühl sehr bestärkt hat. Aber wenn man es dann nochmal von einem Profi hört, ist es dann doch nochmal, hat es mehr Gewicht.
Toni Männlich, Hebamme, das ist deine erste große Hauptrolle in der Serie, richtig?
Das ist meine erste große Hauptrolle und über die bin und war ich auch sehr dankbar.
Ist das eine Rolle, die dir auf den Leib geschneidert ist?
Ja, absolut.
Warum?
Weil ich da einfach den Leo rauslese, die Regisseurin, die kenne ich, und Autoren und auch den Autoren, den Sebastian. Und die legen mir das schon ganz gut in den Mund. Ich habe das Buch gelesen, also erstmal habe ich mir gedacht, was ist denn das jetzt wieder, eine männliche Hebamme, ja, auf gut Deutsch, was dreht's denn da wieder für einen Scheiß? Und dann habe ich das gelesen und dachte mir, oh, das ist aber spannend und gut erzählt.
Ja.
Und dann habe ich mir gedacht, das ist aber schon cool und natürlich, wie man das auch umsetzt. Und ich wollte es halt genau so, wie der Leo auch ist, umsetzen. Das war auch der Regisseurin wichtig. Und zwar, weil ein Mann kann sich ja nicht in eine Frau reinfühlen, wie eine Wehe ist. Und dieses leicht, wie soll ich sagen, also nicht übergriffige, gerade bei einem Mann, das herauszufiltern und dann aber trotzdem, dass er seine Mission als Hebamme erfüllt, dass er Leben schenken will, das war so eine spannende Gratwanderung und da habe ich halt auch dieses Feedback bekommen, das ist mir sehr, sehr gut gelungen und wir haben eine irre große, das möchte ich auch noch dazu erwähnen, eine ganz große Fangemeinde, eine männliche Fangemeinde, die mich dann immer ansprechen, du, das ist voll gut, das finde ich total schön, weil ich weiß, dass damals beim Casting einige Männer die Rolle nicht machen wollten, weil es ihnen nicht männlich genug war.
Okay.
Und ich fand es schön, dass dieses Rollenprofil auf den Kopf gestellt wurde und ich das bedienen durfte und auch natürlich genommen wurde.
Und dann schaue ich mir das an und denke mir, boah, da sind jetzt aber ganz schön viele Kleinstkinder am Set und da gibt es ja auch strenge Regeln beim Film. Wo kommen die alle her?
Das sind Muttis, die ihre Kinder mir vertrauensvoll in die Hände geben.
Okay.
Unter Aufsicht natürlich.
Ja, und dann haben die vielleicht nicht immer gute Laune. Wie herausfordernd ist denn dann auch so ein Dreh mit vielen Babys und Kleinkindern?
Da muss man locker bleiben und ich bin sehr locker.
Und du hast ja selber drei, du weißt, wie man mit denen umgeht.
Das wollte ich gerade sagen. Ich bin durch die Feuertaufe gegangen.
Also in der Realität, lieber Leo, werden Hebammen schlecht bezahlt. Es herrscht akuter Mangel. Was hast du denn nach 5 Jahren fachlich drauf? Könntest du zur Not assistieren?
Das könnte ich schon. Das ist ja wie beim Rettungsdiensthelfer. Es ist immer besser, irgendwas zu machen, als nichts zu machen. Mhm. Und ich glaube, ich würde mich das schon zutrauen, Aber also ich musste auch mich nochmal erkundigen, was der Prachtgriff ist. Das habe ich.
Der
nicht,
was?
Der Prachtgriff. Aha. Also ich glaube, das ist, wenn, soweit ich mich erinnere, das Kind eine falsche Lage hat und dass du das vorher nochmal drehen musst mit so einem ganz bestimmten. Ah, nee, wenn die Beine zuerst. Ach, ich weiß es nicht mehr. Entschuldigung, das ist schon 4 Jahre her. Also.
Aber davor, da gibt es ja auch diese Hechelkurse vor der Geburt. Ne? Ich habe es immer Hechelkurse genannt. Deine Kinder sind ja auch mal auf die Welt gekommen. Warst du bei denen dabei damals?
Bei der Geburt?
Nein, bei den Hechelkursen.
Nee, da war ich nicht dabei.
Was?
Nein.
Warum denn nicht?
Ja, ich bin ja ein Mann und kein Hund.
Ach so, also ich fand das toll, dass da jemand mit dabei war.
Wirklich?
Ja, wir haben zusammen gehechelt.
Ich wüsste gar nicht, ob meine Frau beim Hechelkurs war.
Ach so.
Das muss ich
das heißt auch gar nicht Hechelkurs. Ich sage das nur so, weil wir das da so genannt haben, weil man da eben viel atmet und tief atmet.
Ich war nicht dabei.
Ja. So, du bist also in der Serie die einzig männliche Hebamme in München. Und ich glaube, es gibt generell in diesem Beruf sehr wenig Männer, oder? Weißt du das?
Es gab damals, soweit ich das weiß, in Deutschland 6, in Österreich eine männliche Hebamme, Hebammerich, Entbindungspfleger, wie man das auch immer nennt.
Heißt es Americh?
Hebammerich habe ich mal.
Okay.
Wird mir immer, mir ist das ja wurscht, wie man es nennt. Ja. Also ich bin halt einfach jemand, der Kinder hilft, auf die Welt zu bringen. Mhm. Und jetzt sind es, glaube ich, ein paar mehr geworden. Ich weiß nicht, ob ich in meiner Serie dazu beigetragen habe, dass dieses Berufsfeld jetzt auf einmal einen größeren Anklang hat. Aber wenn es so ist, dann ist es ja schön.
Oder? Finde ich auch. Also da hätten wir doch gar nichts dagegen. Du hast über 20 Jahre auf dem Oktoberfest gearbeitet. Erst Popcorn verkauft, später Bier. Wie lange hast du das gemacht?
Genau 20 Jahre.
Genau 20 Jahre. Und am nächsten Wochenende geht's wieder los. Hättest du nochmal Bock?
Nein.
Ach.
Alles hat seine Zeit. Es gab eine lustige Situation im Robinson Club, wo ich runtergegangen bin und habe das Volleyballspiel geleitet. Und dann haben wir gesagt, so, wir spielen jetzt Jung gegen Alt. Und ich bin natürlich immer zu den Jungen gegangen.
Aha.
Und dann schaue ich so und, oh, ich muss auf die andere Seite. Ich muss zu den Alten. Okay. Und das war für mich auch so eine Zeit, dass ich gemerkt habe, ich glaube, meine Zeit als Robinson-Animateur auf dem Volleyballfeld, so Volley, Volley, Volleyball, das ist jetzt vorbei. Und genauso war es auf dem Oktoberfest, dass ich irgendwann einfach, ich habe das geliebt und auch den bayerischen Devilliermarsch oder Hey Baby und das Ganze. Aber irgendwann war der Punkt auch, wo ich mit meinen Kindern übers Oktoberfest gehen wollte. Und ich auch diesen ganzen Lärm, ich hatte einfach genug davon. Diese Menschenmassen und so, ich merke, dass bei mir ein Wandel stattgefunden hat. Ich weiß nicht, woher der kommt. Vielleicht ist das einfach auch das Alter. Und das nehme ich einfach so wahr und bin, wie ich bin. Und ziehe dann auch einen Schlussstrich und sage, das war eine wundervolle Zeit und bin dankbar für die Menschen, die ich da kennenlernen durfte, für die eh am allermeisten. Aber dann muss es auch gut sein.
Und man sagt ja, das sei ein echter Knochenjob. Ist es so?
Das ist ein echter Knochenjob, ja.
War das jetzt Spaß oder hast du deine Urlaubskasse gefüllt damit? Man verdient da ganz gut. Warum hast du das gemacht?
Es war für mich beides. Ich liebe die Arbeit mit Menschen. Ich finde, die Dienstleistung ist, wenn man es richtig macht, eine sehr, sehr einfache Art und Weise, Geld zu verdienen und zu lernen, weil Dienstleistung geht ganz, ganz einfach, wenn man manchmal so ein bisschen sein Ego zurücknimmt, was einem auch im Leben hilft, finde ich. Und das durfte ich am Oktoberfest unbewusst lernen und muss natürlich auch dazu sagen, dass das Oktoberfest, ich habe so viele Erfahrungen, Schwingungen von Menschen wahrnehmen dürfen, dass mir das auch geholfen hat, verschiedene Geschichten zu kombinieren, warum ich dann jetzt auch ein Buch geschrieben habe, wo das Oktoberfest eine große Rolle spielt. Für mich war es vor allem eine leichte, zwar anstrengende, aber lustige Art, mit tollen Kollegen seine Kasse aufzufüllen, um über den Winter zu kommen und um sich die Schauspielschule zu finanzieren und vielleicht auch nochmal zum Skifahren gehen zu können.
Das Buch heißt Barbarese, ist die Woche rausgekommen. Darüber sprechen wir auch gleich. Sag mir ganz schnell vorher noch, du machst es ja jetzt nicht mehr. Wie viel Mass schaffst du heute noch?
14.
14?
Ja.
Pro Arm 7?
Genau.
Das heißt 4 und dann 3 oben drauf stellen?
Nee, das heißt 6. Die bilden dann so einen Kreis und die halten sich ineinander. Und dann stellst du die oberste noch in diesen Kreis rein. Und dann hast du 7, 7 und das ist, das geht schon. Das hat selbst meine Frau geschafft. Gut, meine Frau, die hat zwar, die braucht ein Hantel nur anschauen und kriegt Muskeln. Aber das ist eine Technik. Es ist gar nicht unbedingt
Kraft.
Die Kraft, ja.
Sauber. Und weil es jetzt doch wieder losgeht, Leo, bist du denn heute noch ein immerhin passionierter Wiesengänger?
Ich gehe schon noch gerne auf die Wiesen, aber mittlerweile nur noch am Kindertag mit meinen Kindern oder auf die Mittagswiesen, weil sich da einfach so schön, da kann man so schön sich unterhalten mit den Leuten. Die Wochenenden, die meide ich komplett, wenn es nicht anders geht. Und ansonsten sehe ich mich auch an schönen Herbsttagen lieber in den Bergen als auf der Theresienwiese.
Und du hast es schon gesagt, viele Erinnerungen sind geblieben. Die waren jetzt teilweise auch Vorlage, kann man das sagen, für diesen Roman, den du geschrieben hast, Bavarese. Worum geht's?
Also Bavarese spielt am Münchner Großmarkt und da habe ich eigentlich noch länger gearbeitet als auf dem Oktoberfest. Und es geht da um eine junge Mutter, die ist alleinerziehend und arbeitet da und beliefert Restaurants mit Obst und Gemüse und hat dieses Geschäft, dieses Einzelunternehmen von ihrem Vater, der gestorben ist, jetzt übernommen und hat einen Haufen Schulden und die Kunden zahlen nicht. Dann findet sie keine Betreuung, weil die Betreuungszeiten mit ihren Arbeitszeiten um 3 Uhr morgens einfach nicht übereinpassen. Und sie ist wirklich am Struggeln. Sie ist zwar eine Kämpferin und sie ist eine sehr, sehr starke Frau, aber sie muss sich halt in dieser Männerwelt des Großmarkts doch noch ihren weiblichen Skills bedienen. Heißt Charme, den Männern ein bisschen Honig ums Maul schmieren. Aber es ist halt, sie muss da schon strugglen. Und da trifft sie den Sepko, der ist ein ganz einfacher Arbeiter von Münchens größten Obst- und Gemüselieferanten. Und der schustert der Lene, um bei ihr in der Gunst zu stehen, den größten Kunden von seinem Chef zu, weiß aber nicht, dass der größte Kunde, der heißt Pfeiffer, gerade eine Bewerbung laufen hat, um aufs Oktoberfest zu kommen. Und das sind ja sehr, sehr begehrte Plätze. Und der löst da unbewusst durch seine Liebe zur Lene einen Strudel der Gewalt aus und das geht einmal ganz, ganz hoch bis in die höchsten Kreise der Politik, bis auch ganz, ganz tief in die Unterwanderung Münchens in der organisierten Kriminalität. Und ich zeige halt in Bavarese ein München, ich wage das jetzt zu behaupten, das keiner so kennt wie ich, eine ganz andere Seite.
Das heißt, tatsächlich auch sehr realistisch?
Alles, was da stimmt, alle Figuren sind Originale, die sind alle 1:1, zwar nicht genau 1:1, aber ich kenne jede einzelne Figur.
Und was würdest du sagen, am Ende ein Drama oder eher ein Krimi?
Es ist eine Liebesgeschichte, die in einem kriminellen Milieu spielt. Also wir sind jetzt nicht irgendwo in Sizilien oder Kalabrien. Es ist schon dieser Monaco-Franzi-Humor drin. Und das muss auch so sein, weil sonst ist es so behauptet. Wir haben ja auch eine Mafia, nur wir tragen halt keine Maschinenpistolen, sondern Lederhosen.
Bavarese, ist das italienischer Käse? Woher kenne ich denn Bavarese?
Bavarese war früher mal bei uns im Dreimühlenviertel nahe des Großmarkts ein Restaurant, das es leider nicht mehr gibt. Und ich bin vorbeigefahren und hatte eine Intuition und habe gemerkt, Bavarese, das ist der Titel für mein Buch, weil ja, es heißt ja bayerisch auf Italienisch und ich erzähle ja auch eine leicht mafiöse Geschichte, die bei uns in München stattfindet.
Eine mafiöse Geschichte in München, das klingt so ein bisschen auch wie ein spannender, wie ein spannendes Drehbuch zu einem Mehrteiler. Hast du schon mal drüber nachgedacht, das möglicherweise auch verfilmen zu lassen?
Das ist die Grundidee gewesen. Die Grundidee ist eine Serienidee, die wir zusammen mit einer Produktionsfirma auch schon seit langer Zeit verfolgen, seit 11 Jahren. Und wir sind gefördert, wir haben einen Trailer gedreht und es ist alles super. Jeder Sender findet es toll, aber noch niemand hat die, ich sag's jetzt so, wie es der Oli Kahn gesagt hat, die Eier, dass er sagt, das ziehen wir durch. Aber mein Verlag, der hatte die Eier und hat das gelesen und gesagt, unglaublich, das müssen wir unbedingt machen. Also um ehrlich zu sein, ich kam da wie die Jungfrau zum Kind. Darf ich den Verlag nennen?
Natürlich.
Also ich habe das an den Heine Verlag geschickt. Also dasselbe, was ich zu den Sendern geschickt habe. Die melden sich bei mir und nach einem Tag und sagen, Leo, das wollen wir machen, unbedingt. Okay. Kannst du das schreiben? Ich so, wie ein Roman oder wie? Und dann war ich muss dazu sagen, ich merke erst jetzt, was das für ein wahnsinniges Privileg ist, für diesen Verlag zu schreiben, weil also das ist ja
der ist riesig.
Das ist der größte, glaube ich, in Deutschland.
Ja.
Und auch echt ein guter Verlag und ich fühle mich so aufgehoben und die sind so hilfreich und die wollen einfach nur das, was ich auch will. Wir wollen alle ein gutes Produkt, damit die Leute, die es lesen oder vielleicht auch mal irgendwann mal anschauen werden und ihre Freizeit dafür widmen, dass die einfach gut unterhalten sind, weil darum geht's.
Leo Reisinger im Heine Verlag, Bavarese, eine Liebesgeschichte, leicht mafiös, vielleicht eine schöne Urlaubslektüre für die nächsten Herbstferien. So, jetzt pass auf, Leo. Ganz zum Schluss gibt's bei uns immer das letzte Geheimnis. Gibt es etwas in deinem Leben, was du noch nicht erzählt hast, was aber eigentlich ganz spannend ist?
Also ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ganz, ganz viele meiner Ideen, dass die entstehen bei meinem Kumpel in der Sauna, weil wir sind immer zweimal, also meistens zweimal in der Woche, sind wir in der Sauna. Das ist immer einmal zum Champions League Spiel und einmal zum Bundesligaspiel.
Da geht man, ihr geht in die Sauna, wenn die Bundesliga spielt?
Naja, in der Halbzeitpause heute.
Oder ach so.
Davor, Halbzeitpause und danach. Und da kommen ganz, ganz tolle Gespräche zustande. Manchmal auch nicht ganz viele Ideen sind für meine Geschichte zum Beispiel da entstanden.
Mhm.
Weil ich komme da so runter in der Sauna und ich bin einfach sehr dankbar. Ich meine, es ist natürlich auch mein bester Freund. Ich bin sehr dankbar, dass er mir immer fleißig seine Sauna zur Verfügung stellt, weil das für mich so ein sehr, sehr inspirierender Kraftort ist. Noch mehr als irgendwelche Meckas, die es auf der Welt gibt oder so.
Lustig, also ich habe die besten Ideen, wenn ich mich bewege. Du offensichtlich in der Sauna mit dem Kumpel. Wie heiß ist es denn da?
Ja, 80, 90. Ja. Also wenn wir viel zu reden haben, 80 und wenn wenig, dann machen wir 90.
Und macht auch immer schön Aufguss?
Feile.
Und danach in die Eistonne?
Nee, also wenn im Winter halt rein in Schnee. Eine Eistonne hat er nicht, aber er hat einen sehr kalten Pool, das passt dann schon.
Kalten Pool, passt auch.
Ja.
Und immer in der Pause heißt ja eine Viertelstunde mindestens, ne?
Eine Viertelstunde mindestens, ja.
Ja.
Genau, also dann in der Halbzeitpause muss ich immer 90 Grad haben, damit wir pünktlich zum Anstoß wieder kommen.
Das habe ich auch noch nie gehört. Nee. Ja, was man nicht alles machen kann in so einer Pause. Leo, Bavarese, ich sag's nochmal, ist ein Buch, das du geschrieben hast und ich bin sehr gespannt drauf. Es ist schon da, seit dieser Woche. Ich drücke dir die Daumen, dass das viele, viele Leserinnen und Leser findet. Und ansonsten wünsche ich dir viel Erfolg mit allem, was da so möglicherweise deinen Weg kreuzt. Danke, dass du da warst.
Ich bedanke mich ganz herzlich.
Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche mit Katrin Müller-Hohenstein.